Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 20. Mernuş Zaeri Esfahani. Mernuş Zaeri Esfahani wurde 1974 im iranischen Isfahan geboren, wuchs in Heidelberg auf und studierte Sozialpädagogik in Freiburg. Neben vielseitigen Tätigkeiten in der Flüchtlingshilfe arbeitet sie seit 2012 als Autorin, seit 2017 auch als Referentin zu gesellschaftspolitischen Themen. Für Litcast liest Mernuş Zaeri Esfahani aus ihrem Buch 33 Bogen und ein Teehaus, das ihre Kindheit im Iran erzählt und, so konkret wie jugendgerecht, auch von Flucht und Heimatlosigkeit.
Das Ende meiner Kindheit war eingeläutet. Dazu gehörte es auch, meinen Platz in einer zwiegespaltenen Gesellschaft selbst zu finden. In einer Gemeinschaft, die sich einerseits auf der Stufe zur Moderne befand und andererseits sich dem Althergebrachten nicht entreißen konnte. Als Vorschulkind hatte ich häufig meine Zeit allein draußen verbracht, da Asghar mit seinen 9 Jahren schon längst zur arbeitenden Bevölkerung gehörte. Eine willkommene Abwechslung waren da die Predigten des Imams in der Moschee unseres Viertels. Immer saß ich in der ersten Reihe und folgte mit glänzenden Augen und offenem Mund den Worten und der melodischen Stimme dieses Erzählkünstlers mit Charisma. Er predigte gegen den Fortschritt. Und wagte es einer, die Vorzüge der neuen Ideen und Dinge zu erwähnen, wurde er mit der Keule der Gotteslästerung und in glänzender rhetorischer Kunst niedergeschmettert. Nicht nur die staatlichen Schulen waren unserem Imam ein Dorn im Auge, sondern auch alltägliche Gebrauchsgegenstände, wie etwa Besteck. Esst nicht mit der Gabel, denn wozu gab uns Gott die Klauen, predigte er. Wobei sich die Worte Gabel, Changal, und Klaue, Pangal, reimten. Wer mit Besteck esse, lasse es an Demut und Dankbarkeit gegenüber Gott missen. Er sei ein Gotteslästerer. In Rage konnte er geraten bei diesem Thema, oder wenn er die Schulen und Lehrer verfluchte, die unschuldigen Kindern unreine Gedanken und Taten beibrachten. Ich war begierig nach Wissen und Information. So nahm ich diese Predigten sehr ernst und versuchte, diese Ideen zu Hause einzubringen. Mutter, eine gläubige Frau, die zweifellos ihrer Zeit vorauslebte, wurde nicht müde, uns, ihren beiden Söhnen, die Welt mit ihren verschiedenen Facetten und all dem Wunderbaren, was uns, der jungen Generation, in der Zukunft bevorstand, zu zeigen. Sie besuchte mit uns das neue Isfahaner Theater, wo nur die Oberschicht verkehrte. Die Damen trugen offenes, hochtupiertes Haar, Schmuck, Kleider und teure Nylonstrümpfe. Beim Anblick dieser Arbeiterfrau mit ihrem schwarzen Ganzkörperschleier und ihren beiden Söhnen in einfacher Arbeiterkleidung, dem kragenlosen Hemd, einer Stoffhose und einem Stoffjackett mit Sandalen, gerieten sie regelrecht außer sich. Sie empörten sich, was diese kulturlose Frau in diesem Haus der Kultur zu suchen habe. Blicke voll Entrüstung ruhten an diesem Tag auf Mutter. Sie indes versicherte uns, dass sie auch lieber nicht hier gewesen wäre, dass es aber ihre Pflicht sei, uns diese Welt zu zeigen. Denn unsere Zeit werde eine andere sein als die ihrige. Sie ermahnte uns, gut hinzuschauen, uns alles einzuprägen und nicht zu vergessen, welch unbekannte und wunderbare Vielfalt außerhalb der Mauern unserer Gasse, außerhalb unseres Viertels und außerhalb unseres Arbeiterdaseins existierte. Sie war wahrlich eine Meisterin darin, uns Andersartiges und Exotisches zu zeigen. Sie verirrte sich mit uns, sich dessen wohlbewusst, welche Ermahnungen oder gar Erniedrigungen sie würde hinnehmen müssen, sogar in eine Fernfahrerkneipe. Solche Kneipen lagen in den düsteren Gassen Isfahans, wo Fernfahrer auf der Durchreise ein bezahlbares Bett, einen Fernsprecher, erschwingliche Mahlzeiten und Zerstreuung suchten. In solchen Kneipen waren die Portionen gewaltig. Der duftende, aufgehäufte Safranreis wurde in großen Tellern gereicht. Und solange der Gast noch Reis auf seinem Teller hatte, wurden von emsigen Hilfsburschen ungefragt Kebabspieße und gegrillte Tomaten auf den Reis nachgelegt. Asghar und ich schafften es gemeinsam nicht, eine Portion leer zu essen. Mutter aß nichts. Sie wollte kein Aufsehen erregen, was ihr an diesem Tag, wie bisher so oft und wie in der Zukunft noch häufig, wahrlich nicht gelingen sollte. Einen Eklat verursachte sie unter den Passanten auf dem Scharplatz, als sie im Jahre 1948 uns beide in ein Fotostudio begleitete und den Fotografen bat, uns zu porträtieren. Die Passanten waren außer sich, als sie uns in das Studio eintreten sahen. Gotteslästerei und Teufelszeug sei das Fotografieren, und ob sie keinen Anstand und keine Gottesfurcht besäße, uns unschuldige Kinder solche Sünden begehen zu lassen. Zu diesen Zeiten glaubte man, die Darstellung von Menschen und menschenähnlichen Figuren sei eine Sünde, da solche Abbilder den Götzen ähnlich seien, die zur Vielgötterei führten. Mutter bezahlte fest entschlossen den horrenden Preis des Fotografen und ließ die üblen Beleidigungen an ihrem geblümten Tschador abperlen, wie die stolze Ente die Regentropfen an ihrem Federkleid. Eines Tages weckte sie uns am frühen Morgen. Asrar brauche an diesem Tag nicht im Bazar zu arbeiten, habe Vater ausrichten lassen. Wir sollten uns rasch anziehen und sie zum großen Scharplatz begleiten. Auf Asras Einwände hin, sie könne sich nicht ohne männliche Begleitung auf dem Scharplatz aufhalten, erwiderte sie, sie habe allerdings beide Söhne dabei, die bereits fast richtige Männer seien. Schließlich brauche man, um Fahrradfahren zu lernen, viel Platz, was bei uns in der Gasse nicht gegeben sei. Asrar begriff es sofort. Sein größter Traum, den er immer geheim gehalten hatte, war ein eigenes Fahrrad, so wie er es bei Onkel Nematollah gesehen hatte. Schließlich war er schon 10 Jahre alt und hatte oft auf dem Weg zum Bazar Männer auf dem Scharplatz beobachtet, die mit diesen seltsamen Fahrzeugen unterwegs waren. Er hatte sich immer gefragt, wie es möglich sei, auf einem solchen Gerät sitzen zu können, ohne umzukippen und sich sogar dabei fortzubewegen. Nun ahnte er, dass Mutter und Vater uns ein Fahrrad gekauft hatten. Nachdem ich Asras strahlendes Gesicht sah, in dem 1000 Sonnen aufgegangen waren, begriff auch ich langsam, was passiert war. Ich zog Mutter am Tschador und schaute zu ihr hinauf. Sie ermahnte uns, uns zu beeilen, da wir an diesem Tag viel vorhätten. Im Hof unseres Hauses angelangt, erblickten wir nicht nur ein, sondern 2 glänzende, fabrikneue Fahrräder. Im Taumel der Freude schoben Asrar und ich unsere neuen Fahrräder zum Scharplatz. An uns hafteten die Blicke der anderen Jungen aus dem Viertel. Wir waren die Ersten, die ein solch modernes Fahrzeug besaßen. Das Schieben war mühevoll, weil es zu diesen Zeiten keine Kinderfahrräder gab. Für mich, einen 8-Jährigen, kostete es die gesamte Kraft und Koordination, was mich vor etlichen Stürzen nicht bewahrte. Vollkommen verstaubt und mit blutigen und schmerzenden Schienbeinen und Knien erreichte ich endlich den Scharplatz. Asrar und ich suchten eine befestigte Fläche mit ausreichend Platz zum Üben. Mutter setzte sich auf eine Steinbank und versicherte uns, sie werde dort so lange sitzen bleiben und warten, bis wir das Fahrradfahren gelernt haben würden. Asrar suchte eine geeignete Stelle und stieg auf sein Fahrrad. Ich tat ihm gleich. Doch sobald wir beide Füße auf die Pedale stellten, kippten unsere Fahrräder um. Asrar stellte immer wieder die Füße auf und verlor das Gleichgewicht. Wir fragten uns, wie das möglich sein könnte, auf diesem Gerät zu balancieren und gleichzeitig in die Pedale zu treten. Nach endlosen Versuchen gelang es Asrar, mit einem Pedal loszutreten und sich wenige Zentimeter vorwärts zu bewegen. Da verließ mich der Mut. Trostsuchend ließ ich mein Fahrrad fallen und rannte zur Steinbank, wo Mutter gesessen hatte. Da bemerkte ich einige Männer, die sich in Mutters Nähe aufhielten und darüber empörten, wie dieses Weib ohne Männerbegleitung hier herumsitzen könne. Ich war froh, dass Mutter an diesem Tag ihren einfachen, schwarzen Tschador ausgesucht hatte. Sie hielt vor ihrem Gesicht die Öffnung des Tschadors dermaßen fest, dass man nur eines ihrer Augen halb sehen konnte. Die Männer sprachen laut. Mutter blieb stumm und schwarz wie ein unerschütterlicher Fels. Die Männer schüttelten die Köpfe, schnalzten mit den Zungen und gingen fort. Ich lief zu Mutter. Ihre Stimme hinter der schwarzen Tschadorwand ermutigte mich, weiterzumachen. Ich solle Asrar genau beobachten. Ich rannte zurück und hob mein Fahrrad auf, um daraufhin sofort wieder zu stürzen. Mutter blieb sitzen. Weitere Männer liefen vorbei und unterhielten sich hörbar über diese Frau, die es wagte, allein auf dem Platz zu sitzen. Mutter harrte mehrere Stunden unter dem Schutz ihres schwarzen Chadors und ertrug die Stunden voll Schmach und Erniedrigung durch fremde Männer. Die ganze Zeit blieb sie auf ihrem Platz sitzen und beobachtete uns mit ihrem halbbedeckten Adlerauge. Kein einziges Mal gab sie eine Anweisung oder schreckte auf, wenn wir ein ums andere Mal mit unseren Fahrrädern stürzten. Schürfwunde um Schürfwunde machten wir ebenso unbeirrt weiter. Asrar fand heraus, wie man das Gleichgewicht hielt, um mit einem Pedal lostreten zu können. Nachdem er ein paar Runden gefahren war, legte er sein Fahrrad auf die Seite und unterstützte mich. Er hielt mein Fahrrad am Sattel fest und ich versuchte, es aus dem Stand zum Rollen zu bringen. Schließlich gelang es auch mir, einige Runden zu drehen. Am Mittag, gerade noch rechtzeitig zu Mutters Mittagsgebet, gingen wir nach Hause. An diesem Tag verlieh mir Mutter Flügel, die mich endlich ahnen ließen, was Freiheit bedeutete und dass der Preis dafür hoch sein musste.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Der Litcast wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.